Fürs Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo bei einer neuen Folge von Après-Ski, der Alpin-Podcast. Ich bin der Lukas Zara vom Standard und habe nach wie vor kein Selfie mit dem Roger Federer. Leider ist es beim Tobias Ruf von Chiemgau 24 in Rosenheim fürchte ich genauso, oder Tobias? Servus.
Servus Lukas, ich mache jetzt hier in unserem Videochat jetzt einfach ein Screenshot und dann habe ich ein Selfie mit dir und das bedeutet mir ähnlich viel wie einigen alpinen Damen dieses Bild mit Roger Federer. Hi, servus.
Der Roger Federer hat, ich finde, er hat niemandem die Show gestohlen. Ich finde, er hat dieses Rennen in Lenzerheide oder diese Rennen in Lenzerheide aufgewertet irgendwie, oder? Ist schon cool, wenn so ein Superstar da ist, oder siehst du das anders?
Ja, du. Also klar, die Frage ist natürlich, was macht man draus? Wir sprechen jetzt auch als allererstes drüber und mir waren es dann am Ende des Tages ein bisschen viele Roger Federer Einblendungen. Also Sebastian, unser treuer Hörer, der hier auch schon zu Gast war, hat mir auch geschrieben, im Schweizer Fernsehen jede dritte Einblendung Roger Federer. Aber mei, du, wenn es nicht nur den Promi-Auflauf zum Hahnenkammrennen gibt, sondern im Endeffekt zu einem normalen, in Anführungsstrichen, Weltcup, ist doch cool. Ja, und Federer ist ja jetzt auch nicht der dann sich selbst in den Mittelpunkt drängen muss, sondern er wird in den Mittelpunkt gezogen, mehr oder weniger, ja, aber hat es super authentisch und cool gelöst, hat ja selbst auch drüber gesprochen, so, dass er sehr, sehr gerne eigentlich Ski fährt, aber jetzt seit 15 Jahren oder so nicht mehr auf den Brettern gestanden ist, weil das Verletzungsrisiko einfach zu groß ist und dass es ihn schon juckt und es kribbelt und er schon Bock drauf hat und dass seine Frau und die Kinder begeisterte Skifahrer sind. Deswegen, nö, mei, war doch schön zu sehen. Und ja, es passt so ein bisschen, hat es zur Aufbruchstimmung insgesamt gepasst, wenn man sieht, so mit Zuschauern und die gelöste Stimmung und so weiter, sind in den momentanen Zeiten auch schöne Bilder, von denen man sich wirklich gerne ablenken lässt.
Ja, und ich glaube, er hat ja wirklich, also auch wenn wir dort gewesen wären und ihn gefragt hätten, hätte er gesagt, ja, es ist mir eine Ehre, mit euch ein Selfie zu machen. Also der hat ja wirklich, glaube ich, jeden Wunsch erfüllt dort und hat sich viel Zeit genommen, der Roger, es war schon cool. Und ja, wahrscheinlich sieht man den Arnold Schwarzenegger in Kitzbühel auch so oft wie den Federer, im Bild jetzt meine ich, im TV-Bild, ja. Das ist halt dann so, dass man das für Schnittbilder dann oft hernimmt, aber ich finde auch, er hat das dann irgendwie sehr, sehr, ja, überhaupt nicht aufdrängend gelöst, die ganze Aufmerksamkeit. Ich fand's sehr cool und hat irgendwie hat auch alle Läuferinnen irrsinnig gefreut, die den
also gesehen haben. Es war ja irre. So, ich bin dann irgendwann mal am Sonntag gegen Abend meinen Insta-Feed durchgegangen. Das ist ja Wahnsinn. Also, alle haben sie dieses Selfie mit ihm gemacht. Ja. Alle, wirklich. Also, es war schon echt krass.
Ja. Aber das soll nicht das größte Thema heute sein. Ich würde gern diesmal ein bisschen sozusagen sagen, was wir heute eigentlich vorhaben. Die Themen heute sind natürlich die Rennen in der Lenzerheide. Beinharte Rennen, aber wie ich finde, sehr, sehr coole Rennen. Die drei Rennen in Kvitfjell mit teilweise überraschenden Ergebnissen und einem ganz großen Rücktritt. Und dann haben wir noch einen dritten Themenblock vor, sozusagen. Wir schauen nämlich auf den ÖSV. Was ist da los? Aktuell steht der ÖSV nämlich ohne Cheftrainer für Männer und Frauen für die nächste Saison da. Wir versuchen da ein paar Fragen zu klären, können nicht alle klären, aber können auf jeden Fall das sagen, was wir wissen. Ich würde sagen, Tobias, legen wir los, oder?
Ja, fangen wir an.
Bevor wir die Rennen analysieren, danken wir unserem Podcast-Partner Emma Matratze. Lieber Tobias, ich habe für mein Doppelbett zwei neue Matratzen bestellt, nämlich die Emma Original. Und das war schon notwendig. Die alten waren schon etwas durchgelegt, sage ich jetzt einmal. Nicht wirklich gemütlich einfach. Letzte Woche sind dann diese Matratzen geliefert worden. ein ziemlich unscheinbares Packerl. Die kommen nämlich eingerollt und man muss sie dann auspacken und 5 Stunden einmal nur hinlegen und dann breiten sich die aus. Der Geruch war spannend, das ist wie bei einem neuen Auto. Ich weiß nicht, den Geruch kennst du vielleicht eh auch, so ein neues Auto riecht ganz eigen. Und dann ging es eigentlich schon los nach diesen 5 Stunden. Die Matratze, die ist höher als meine alte, die ist 25 cm breit, schon mal irgendwie ein gutes Gefühl, taugt man ganz ganz schön. Und dann hieß es, es kann ein paar Tage oder Wochen dauern, bis man sich an diese neue Matratze gewöhnt hat. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht an mir liegt, aber bei mir nicht wirklich. Mir hat das eigentlich gleich getaugt, ist sehr angenehm. Die Matratze verspricht, so heißt es auch auf der Homepage, maximale Anpassungsfähigkeit an deinen Körper. Und ich glaube, das war bei mir von Anfang an schon der Fall. Und Emma bietet aber auch noch mehr. Im Shop gibt's Pölster, die man in Deutschland so gerne Kissen nennt. Ich weiß auch nicht warum. Sehr sympathisch, dass sie im österreichischen Shop Polster heißen. Ja. Und ich habe mir einen Emma Deluxe Polster bestellt. Taugt mir sehr, weil der auf 2 unterschiedlichen Seiten unterschiedlich hart ist. Das taugt mir extrem. Und im Shop gibt's auch Lattenroste und sogar ganze Betten im Sortiment. Also ziemlich groß. Du, lieber Tobias, hast ja auch zugeschlagen. Wie war's bei dir?
Genau, ich habe auch die Emma 25 Federkern Original. Und ja, ich kann mehr oder weniger bestätigen, was du gesagt hast. Ich hatte wirklich auch echt leichte Rückenprobleme. Und seit ich auf der Matratze schlafe, ich bin ausgeruhter und habe das Gefühl, dass selbst meine Rückenprobleme besser werden. Also man merkt natürlich auch, du hast es ja alles erklärt, wenn sie ausgerollt wird und die Höhe, dass das wirklich sehr, sehr gut verarbeitet ist und dass man sich da Gedanken gemacht hat um besseren Schlaf. Und mei, wir verbringen ein Drittel des Tages im Bett beim Schlafen. Da sollte man im Endeffekt aber wirklich nicht dran sparen. Und wer ganz schwer begeistert ist, ist mein Hund, die Gerti. Die hat nämlich ihren Schlafplatz an meinen Füßen im Bett. Ja, und die geht kaum mehr raus aus der Kiste. Also die muss ich zum Gassi gehen inzwischen schon zwingen. Also für Hund und Mensch wirklich ein tolles, tolles Gefühl.
Sehr gut. Ein paar Key Facts bei einer Bestellung bei Emma. Es ist ein kostenloser Versand und Abholung inklusive. Was heißt jetzt Abholung? Ja, wenn man kann nämlich 100 Nächte risikofrei sozusagen probeschlafen. Falls man unzufrieden ist, kann man die Matratze wieder zurückschicken und auch eben dieser Rückversand ist inklusive. Es gibt 10 Jahre Garantie auf den Matratzenkern. Die Matratzen sind für alle gängigen Körper- und Schlaftypen gedacht. Und es gibt abnehmbare und waschbare Bezüge. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig und ganz praktisch. Und wir haben jetzt ein Angebot für alle Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts. Unter der Homepage von Emma, das ist emma-matratze.de oder at in meinem Fall oder ch.ch im Schweizer Fall, gibt es bereits attraktive Angebote. Das werdet ihr ohnehin gleich sehen, wenn ihr auf der Homepage seid. Da gibt es immer wieder Aktionstage. Aktuell habe ich sogar einen Frauentag-Sale gesehen. Und mit dem Code APRESCHI zusammengeschrieben, erhält ihr nochmal 5% Rabatt on top auf eure Bestellung. Das Angebot ist gültig in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Also bei der Bestellung einfach den Code APRESCHI eingeben, zusammengeschrieben, und 5% Ermäßigung on top auf eure Bestellung bekommen. Und wem das jetzt zu schnell gegangen ist, den Link zur Aktion, den gibt's auch in unseren Shownotes. Ja, was für ein Wochenende für das französische Team in Lenzerheide. 2 Rennen, 2-mal hat eine Französin gewonnen. Das war ziemlich beeindruckend. Zuvor noch, Tobias, am Samstag gab es ja den Super-G und ich habe es noch nie erlebt, dass so viele tatsächlich auch das Wort Angst in den Mund genommen haben. Ich habe das noch im Kopf, die Ranghild Mowinkel, die hat das gleich im Ziel gesagt beim Abschwingen, das war scary. Und dann später die Federica Brignone hat das im Interview gesagt, das war, dass sie da tatsächlich Angst gehabt hat oder sich auf jeden Fall auch überwinden hat müssen. Das ist schon bemerkenswert, oder? Also diese Strecke in der Lenzerheide, die ist wirklich äußerst tricky.
Ja, das war wild. Das war wild. Und man sieht es ja im Endeffekt auch an der Ergebnisliste. So, wenn 14 Athletinnen ausscheiden und 33 ins Ziel kommen, das hast du natürlich auch nicht alle Tage. Vor allen Dingen in einer Disziplin wie Super-G. Ja, das kann in einem Slalom, wo dann entsprechend riskiert wird und so, kann sowas schon passieren. Aber in einem Super-G finde ich das extrem viel. Ja, also es sind ja nur drei, die keine Weltcup-Punkte holen. Das ist schon richtig krass. Und ja, gut, aber mal, es ist halt extrem anspruchsvoll gewesen. Und am Ende bringt man es runter. Wir haben Gott sei Dank die furchtbaren Stürze haben wir nicht gesehen. Ja, also dass wir hier die extrem schweren Verletzungen da rausgezogen hätten. Auch sowas haben wir ja leider in der Vergangenheit erleben müssen. Deswegen habe ich da prinzipiell nichts dagegen.
Es hat ja super, super begonnen, sarkastisch gesprochen jetzt für die Österreicherinnen. Die ersten drei Startnummern waren österreichische und alle drei sind sie ausgeschieden. Alle drei an unterschiedlichen Stellen. Das war ja auch irgendwie witzig fast schon. Und es gab natürlich diese Schlüsselstelle irgendwie in dem ganz extremen Steilhang. Und den hat einfach bemerkenswerterweise die Romane Miradoli am besten erwischt. Die hat dort einfach eine ideale Linie gefunden und das hat ihr dann letztlich auch, wobei nicht nur diese Stelle, die hat ja wirklich den ganzen Kurs dann eigentlich richtig bravourös gemeistert und die hat dann dieses Rennen gewonnen, Romane Miradoli. 38 Hundertstel vor der Michaela Schifrin und 88 Hundertstel schon zurück, die drittplatzierte Lara Gutberami. Romane Miradoli, die wird nächste Woche 28, hat über 120 Rennen in ihrer Karriere schon bestritten im Weltcup und war bis zu diesem Wochenende, hatte sie einen fünften Platz stehen als bestes Resultat und jetzt hat sie da diesen Super-G gewonnen. Wir haben einen Einspieler von ihr, was sie zu diesem Rennen sagt.
Yeah, it was crazy to see the green light and more than 1 second in front of the other girls. Like I didn't believe it before. Like it was crazy. I had not a good feeling all the first part, no speed. Like I tried to push and believe in myself like until the finish line. I think it's a important moment, I think, in my career and for all the French team. Like for all people who didn't believe in ourselves, I think we have a very beautiful group and good staff. We worked hard and it pays off, finally. A really beautiful present for all my life. Like with all I did before and all the difficult moments I passed, but it's finally I fight back to be strong and I'm very happy.
Romane Miradoli, 15 Monate nach Kreuzbandriss im linken Knie, hat sie dieses Rennen, diesen Super-G in der Lenzer Heide gewonnen. Was hast du sonst von diesem Rennen noch mitgenommen, Tobias? War es auch irgendwie dann neben der Überraschung von Miradoli diese starke Leistung von der Michaela Schifrin?
Das ist sicherlich ein Faktor. Wir kommen ja dann, wenn wir gleich über einen Riesenslalom sprechen, auch noch über die Entwicklung jetzt im Gesamtweltcup. Patrick, einer unserer Hörer, hat es bei Twitter, finde ich, ganz interessant beschrieben. Der hat gesagt, der Schnee in China war das Kryptonit von Michaela Schifrin. Also, dass sie mit diesen ganzen Gegebenheiten und natürlich auch mit dieser Eigendynamik, die dann entstanden ist, da irgendwie verkorkste 2 Wochen hatte, jetzt aber komplett wieder befreit auffährt und das wieder nach der alten Michaela Schifrin aussah. Und sie hier, wenn wir am Ende vielleicht über einen Gesamtweltcup sprechen, in der Lenzer Heide vielleicht den Grundstein dann auch gelegt hat, sich die große Kugel zu holen. Das ist natürlich ein Faktor. Der andere Faktor, diese immensen Zeitabstände, ja, spricht natürlich auch dafür, dass das kein gewöhnlicher Super-G war, weil geteilter 9. Platz von Laura Gauche und Federica Brignone 2,2 Sekunden auf die Bestzeit. Das ist ein Brett. Also eine Kira Weidle, wenn ich ihr sage, sie wird im Ziel bisschen mehr als 2 Sekunden hinter der Siegerzeit zurück sein, würde sie sagen, nee, bin ich nicht mit zufrieden. Wenn ich ihr vorher sage, Kira, du wirst Siebte und holst das beste Super-G-Ergebnis deiner Karriere, würde sie sagen, ja klar, nehme ich, unterschreibe ich. Und so ist das alles ein bisschen, ja, ein bisschen strange gelaufen, aber mei, ihr wird's gut tun. Und ja, wie du auch gesagt hast, so diese ganz frühen Startnummern, die waren definitiv kein Vorteil. Ja, also wenn wir auch in die Ergebnisliste schauen, Miraduli mit der 8, Schifrin mit der 15, gut, Berami Dritte mit der 9, Marta Bassino mit der 17, Rangnick Mowinkel Fünfte mit der Startnummer 13. Also da hat es sich dann schon gelohnt, dass man mal nach oben funkt und da ein paar Hinweise gibt, dass hier einiges tricky ist, weil wir wissen es alle, Super-G ist keine Abfahrt. Das heißt, man hat keine Trainingssessions. Man kann noch besichtigen, aber du kannst im Endeffekt nicht diese 2 bis 3 Trainingsläufe nutzen. Ja, und entsprechend anspruchsvoll ist dann diese Disziplin. Deswegen bin ich auch ein Fan davon, ja, weil Super-G im Endeffekt für mich so viel vereint im Skifahren, was mich anspricht. Und ja, spannende Geschichte. Und wir haben eine Kristallkugelgewinnerin.
Genau, ja, riesige Zeitabstände. Ungewöhnlich für ein Super-G, wo es eigentlich knapp hergeht. Und dann haben wir auch so in der Gesamtwertung in dieser Disziplin so einen großen Abstand ganz vorne, dass die Federica Brignone schon feststeht als Kugelgewinnerin. Die ist dann am Samstag, jetzt suche ich sie gerade,
9. geworden. Habe ich ja gerade gesagt, genau. Sie war ja diese mit Laura Grosch zusammen
auf diesem. Sehr gut, ja, genau. Ja. Ich sollte dir noch viel besser zuhören. aber das hat ja dann gereicht. Die war ja natürlich auch irgendwie komisches Gefühl. Dann war es gar nicht so zufrieden, weil eben 9. Platz in einem Super-G, ja, das ist der Federica Brignone jetzt nicht wirklich, da wird es jetzt nicht Freudensprünge kriegen, aber hat eben schon die Kristallkugel ein Rennen vor Schluss, ein Rennen vor den abschließenden Rennen in Courchevel, Meribel, da schon gesichert.
Ist auch echt bemerkenswert, wie sie sich aus dieser sehr schweren letzten Saison rausgezogen schon, hat, ja. Und in diesem Jahr echt wieder voll dabei ist und hier eine kleine Kugel holt. Sie hat 2 Medaillen mitgebracht aus Peking, also Respekt, das ist eine wirklich, wirklich gute Saison unter, wie gesagt, den Voraussetzungen, die natürlich alles andere als einfach waren. Weil man hat schon gemeint, so nimmt die Karriere jetzt vielleicht eine Wende ins Negative, aber nein, sie hat sich da rausgezogen. Also bin ich überrascht, hätte ich in der Stärke nicht erwartet.
Ja, absolut. Mir hat nicht nur dieser Super-G am Samstag gefallen, sondern auch dieser Riesenslalom am Sonntag war dann extrem cool. Eine relativ kurze Laufzeit, jeweils nur knapp über 1 Minute, aber ich könnte mich nicht an einen cooleren Riesenslalom erinnern jetzt in der Saison. Also für mich war das schon das beste Rennen in dieser Saison. Irgendwie auch, ja, mit der Stimmung noch dazu. Das Wetter war perfekt. Und der Sport war irrsinnig spannend. Ja, sportlich gesehen, Tessa Worley hat dieses Rennen gewonnen. 29 Hundertstel vor Federica Brignone. Und die Sarah Hector 31 Hundertstel dahinter, die ja in letzter Zeit diese Disziplin wirklich dominiert hat. Also auch das war irgendwie mit diesem Hang und natürlich mit diesem Steilhang da gleich nach wenigen Toren. Wir erinnern uns, dass da Lara Gut-Berami letztes Jahr abgeschwungen ist, noch vor diesem Steilhang, weil sie mental nicht bereit war, sich nicht überwinden konnte. Also auch das wieder extrem trickreich und extrem schwierig zu fahren. Aber fand ich einen großartigen Sport. Tessa Worley überhaupt jetzt schon die zweitmeisten Riesenslalom-Siege überhaupt. Nur Vreni Schneider hat noch mehr mit 20. Die hat jetzt, glaube ich, 16, die Tessa Worley. Also irrsinnig lang ja auch schon dabei und beeindruckend, was die liefert. Und jetzt, wir haben sie ein bisschen ausgelassen jetzt beim Super-G, aber Petra Vlhova ist ja dort auch sehr schlecht gefahren oder sehr, sehr großen Rückstand aufgebrummt bekommen. Und dann ist sie im Riesenslalom eben schon relativ früh ausgeschieden. Auf einmal ist es Vlhova, die früh ausscheidet und die Schifrin, die kommt ins Ziel. Michaela Schifrin ist dann Vierte geworden. Und auf einmal, Vlhova stellt sich dann auch wieder hin, stapelt es wie so oft und gern tief und sagt, ja, das ist jetzt wahrscheinlich schon wieder eine kleine Vorentscheidung. Wie siehst du das?
Also sie hat im Interview dann auch gesagt, so, ob am Ende eine Kugel bei rumkommt oder nicht, ist ihr relativ egal. Das Rennen, das sie gewinnen wollte, das hat sie gewonnen. Das hat sie so gesagt, sie hat es sehr entspannt, sie hat so gewirkt, wie es innen aussieht. Wir wissen auch, wie ehrgeizig sie ist. Kann ich natürlich nicht beurteilen, aber ich glaube, du sprichst natürlich schon an, so jetzt ist es plötzlich Vlhová, die früh ausscheidet. Ich glaube, wenn Schifrin tauschen könnte, wäre sie in der Lenzer Heide früh ausgeschieden und nicht in Peking. Ja, also ja. Das große Saisonziel war Olympia, aber mei, wenn du so nahe im Endeffekt dran bist, auch am Gesamtweltcup, willst du den schon holen. Ja, da kann sie mir nichts erzählen. Den ganz großen Druck hat sie natürlich durch die Goldmedaille in Peking nicht. Ja, der liegt jetzt natürlich bei Michaela Schifrin. Und sich jetzt natürlich so ein bisschen in die Rolle der Außenseiterin, der Jägerin, sich da erstmal so zu sagen, ja du, jetzt muss mal die Schifrin liefern. Ja, deswegen ist das eine Vorentscheidung. Es ist natürlich überhaupt keine Vorentscheidung. Ja, da kommen ja noch viele Rennen. Also deswegen, ich glaube, sie fühlt sich da jetzt erstmal in der Position ganz wohl, wenngleich sie natürlich kein gutes Wochenende hatte und sich das sicherlich mehr erhofft hat. Und wenn es ihr komplett wurscht wäre, dann wäre sie nicht an den Start gegangen. Also das kann sie uns nicht so ganz verkaufen, wie sie es tut.
117 Punkte jedenfalls liegen schon zwischen Schifrin und Vlhová. Wir haben noch 6 Rennen ausständig. Jetzt geht es ja dann nochmal nach Aure weiter, wo es noch Technikrennen gibt. Und dann gibt es natürlich beim Saisonfinale nochmal eines von allem. Und es ist für mich nach wie vor offen. Ich fände es natürlich jetzt ein bisschen schade, wenn das jetzt habe ich mich doch recht drauf gefreut auf dieses Saisonfinale. Und wenn das jetzt doch schon 2 Wochen vor Schluss wieder eine klare Richtung einschlägt.
Ja, also so ein Wochenende jetzt in Aure darf sich Vlhová natürlich nicht mehr erlauben. Dann ist nämlich die Geschichte durch. Also sie steht schon ein bisschen unter Zugzwang. Das darf man natürlich jetzt auch nicht vernachlässigen.
Ja, absolut. Du hast schon von dem Top-Ergebnis von der Kira Weidle gesprochen, das sicher das Highlight aus deutscher Sicht war. Ich rede kurz über die Österreicherinnen, die ja eben vor allem zu Beginn vom Super-G der Reihe nach ausgeschieden sind da. Am Ende war dann die Ricarda Haser auf Platz 12 die beste Österreicherin. Das ist natürlich ein bisschen schade gewesen und ein bisschen ein Rückschlag gewesen in dieser Disziplin. Dann ein 6. Platz von Katharina Liensberger, die sich da im 2. Durchgang auch nochmal verbessert hat. Das war sogar, man geht dann ein bisschen mit einem guten Gefühl aus diesem Wochenende raus. Das war doch ein gutes Ausrufezeichen. Dazu die Katharina Truppe, die immer wieder auch immer stärker wird im Riesenslalom. Das gefällt mir eigentlich ganz gut, auch wenn man da nach wie vor eben nicht in die Riege gehört, wo eine Tessa Worley, wo eine Sarah Hector herumfahren. Das ist dann doch noch ein ganzes Stückerl weg. Gibt sonst was, Tobias, was du aus deutscher Sicht gern sagen würdest zu diesem Wochenende?
Da schaust jetzt einmal auf die Startliste und dann weißt, was Sache ist. Ja. Keine Starterin dabei. Mhm. So. Ich würde gerne über Ragnhild Mowinkel sprechen. So. Mhm.
Okay.
Was mir jetzt auffällt, wir hatten in Grand Montana Abfahrtsrennen letzte Woche und da sehe ich einen 2. Platz von Ragnhild Mowinkel, einen 5. Platz von Ragnhild Mowinkel. Dann sehen wir einen Super-G in der Lenzer Heide. Ich sehe einen 5. Platz von Ragnhild Mowinkel. Und wir sehen einen 7. Platz im Riesenslalom von Madame Mowinkel. Gesamtwertung irgendwann vielleicht incoming, mein lieber Lukas. Also klar, sie ist jetzt auch nicht mehr die Jüngste, aber mit Jahrgang 92er ist natürlich noch eine Ski-Alpin-Karriere nicht vorbei. Sie hatte super viele schwere Verletzungen, die sie immer wieder zurückgeworfen haben. Und wenn sie jetzt körperlich stabil bleibt, sind das natürlich Leistungen. Mhm. Da kann man sich eventuell Gedanken mal über mehr machen. Ja, und da rede ich von Top 3. Und wenn alles aufgehen würde, eventuell sogar noch für mehr, wenn wir ausgeglichene Rennkalender haben und sie ihre Stärken in den Speed-Disziplinen im Endeffekt noch stärker ausspielt mit dieser dritten Disziplin, Riesenslalom dann mit dazu. Also da kann tatsächlich was passieren und ich finde es, ja, wirklich cool. Also das norwegische Team, ja, vielleicht ist sie dann auch eine, die dann auch bei einer Tviberg, Stjernesund und so weiter, dass die dann da im Endeffekt jetzt auch eine Teamdynamik loslösen kann. Also ich habe sie tatsächlich im Blick, Lukas hatte ich ja letzte Woche auch schon erwähnt und sowas fällt mir dann schon auf, ja, in drei Disziplinen, in vier Rennen jeweils Top 5, einmal 7, gut, gefällt mir.
Ja, in drei Disziplinen auf jeden Fall so einstellige Ergebnisse regelmäßig, ja, das ist eine gute Beobachtung von dir, ja. Vielleicht eine Läuferin noch, Lara Gutberami, die sich kurz vor dem Riesenslalom beim Einfahren leicht verletzt hat, hat dann gemeint, irgendwie, da dürfte der Rücken zwicken und einfach nicht ganz fit, hat dann verzichtet auf den Riesenslalom. Sie hätte die Startnummer 1 gehabt und wird dann auch jetzt in Aure nicht fahren, lässt dieses Wochenende auch aus, konzentriert sich dann noch auf das Weltcup-Finale, die ja geht damit recht offen um, dass diese Saison schon lang ist. Das hört man jetzt eh auch von immer mehr Läuferinnen, auch aus dem ÖSV habe ich das gehört. Ja, das merkt man natürlich schon. Das große Saisonhighlight ist jetzt auch vorüber. Jetzt ist es für einige schon sicher auch ein Kampf, aber ja, so ist das eben. Wir haben noch zwei Wochen.
Es geht ja für sie um nichts mehr. So, auch sie hat das große, große Ziel erreicht und sie kann jetzt entspannt auslaufen und ausfahren lassen.
Ja, absolut. Ich würde sagen, wenn du nichts dagegen hast, wir machen...
Ich würd ein ganz kurzes Update mit der Rovat. Ihr habt mit Sicherheit diesen Sturz gesehen. Ja. Und sie hat Glück im Unglück gehabt. Ein schmerzhaftes Knochenödem ist im Endeffekt das, was jetzt bei rumgekommen ist. Wer die Bilder gesehen hat, da hat man schon auch Schlimmeres vermuten können. Und deswegen hier Entwarnung erstmal bei Mitta Rovat. Und jetzt, Lukas, kurze Pause, oder? Und dann gehen wir nach
Kitzbühel. Wir schauen nach Norwegen, wir schauen nach Kvitfjell. Drei Rennen haben wir dort gesehen. Eine Abfahrt aus Beaver Creek ist mitgenommen worden nach Norwegen. Zwei Abfahrten und ein Super-G. Ganz vorneweg, bevor wir auf die Rennen eingehen, Tobias, bitte überstimme mich, aber ich fand es ein bisschen ein fades Wochenende, ganz einfach deswegen, weil man da jetzt nicht so viele unterschiedliche Linien sieht, teilweise nicht so gut erkennen kann, auch wo die Zeit verloren geht und wo man sie rausholt.
Ja, ich kann dich schwer überstimmen. Das Einzige, was ich tatsächlich cool fand, dass man nicht nach dem 20. Fahrer den Fernseher ausschaltet und sagt, so, Geschichte gelaufen, ja, gibt's ja öfter, ja, kennen wir, sondern dass es hier im Endeffekt, ja, vor allen Dingen mit diesem Auftakt am Freitag, dass jedem klar war, wir müssen hier auch bis in die 40er-Nummern müssen wir mit dabei bleiben. Das fand ich cool. Bei allem anderen stimme ich dir zu.
Das stimmt, du hast natürlich recht, vor allem das Wochenende ist, ja, sensationell losgegangen, kann man glaube ich schon sagen. Die erste Abfahrt, die hat gewonnen der Nils Hintermann mit der Startnummer 17, aber nicht nur er, sondern auch der Alexander Cameron. Der Cameron Alexander, jetzt habe ich denselben Fehler gemacht wie der OF, der den Cameron Alexander nämlich Alexander Cameron nennt. Und ich wollte, ja,
na super. Der Neureuter nennt Clément Noël immer Noël Clément.
Ah, das ist auch nicht schlecht.
Das ist auch nicht schlecht. Weißt du, so wie man ja sagt, so, der Huber Sepp. Ja,
genau,
das oder ist. Oder der Müller Sigi, so ist das der Noël Clément halt.
So habe ich sie gemeint auch beim Alexander Cameron. Passt, ja, also gut. Der Cameron Alexander, der mit der Startnummer 39, der Kanadier, der zu seinem ersten Weltcup-Sieg gefahren ist. Die Bedingungen natürlich haben ein bisschen noch geholfen auch. Es ist ein bisschen wärmer geworden, was man so gehört hat. Das macht den Schnee dann ein bisschen schneller zum Teil. Aber ja, so wie du gesagt hast, ist eine Strecke, wo man nicht so viel rausholen kann. Deswegen liegt das Feld auch relativ eng beisammen. Deswegen waren dann auch noch diese Zeiten auch mit hohen Startnummern noch drin. Und der Kanadier hat diesen ersten Weltcupsieg dort gefeiert. Jetzt enttäuscht uns bitte nicht. Wir haben einen Einspieler von Cameron Alexander. Hören wir kurz, was er zu dem Rennen sagt.
I mean, usually I want to be the only one on the top of the podium, but today I'm not complaining. I'm not complaining at all. I just tried to give it everything I had. I mean, I know I got speed here, so I mean, all I had to do was just go out there and try and let go, be loose with it, look for arrow. A couple weeks ago, yeah, I won the Europa Cup, and my best result ever in World Cup 2 years ago was here. I was 10th, so.
Okay.
And I know if I give it my best, I got a good shot at a very good result. And that's what I tried to do today.
Die beiden, die haben gewonnen vor Matthias Mayer, der hat das Podium komplettiert mit 1200stel Rückstand. Am Samstag die zweite Abfahrt, Dominik Paris hat da gewonnen, hat dem Alexander Omot-Kilde den Sieg weggeschnappt. 55 Hundertstel, das ist dann doch recht deutlich gewesen. Und auf Platz 3 erneut der Nils Hintermann mit 81 Hundertstel Rückstand. Und ich nehme jetzt einfach auch gleich den Super-G noch mit dazu, weil dann hat es geklappt für einen Alexander Omot-Kilde mit dem Sieg in Quitfjell. Der hat den Super-G gewonnen vor James Crawford aus Kanada, 700stel zurück, und Matthias Mayer wieder 1200stel zurück auf Platz 3. Fangen wir noch kurz. Oh ja, bitte.
Unterschlag mir bitte den dritten Platz von Beat Feuz in der zweiten Abfahrt nicht, weil die war er und Hintermann, die waren ja zeitgleich.
Sehr gut, ja, danke, du schaust gut mit. Die Kanadier, die taugen dir ja auch extrem. Und jetzt gab es da schon eine Olympiamedaille, eine recht überraschende. Jetzt gibt es einen Weltcupsieg, jetzt gibt es einen zweiten Platz wieder von James Crawford. Das ist schon cool. Man hört immer, die haben extrem wenig Geld, die haben im Vergleich zu früher gar keine Ressourcen mehr und schaffen es aber trotzdem. Also das ist schon bemerkenswert.
Absolut, absolut. Und erinnere dich dran zurück, Beaver Creek, Broderick Thompson, weiß nicht, wie man ausspricht, der da noch vorne und Andreas Sander das Podest, wie man Österreich so schön sagt, das Podest weggeschnappt hat. Also hier kommt ja auch noch ein Podestplatz im Endeffekt mit dazu, ja, der ein bisschen zeitlich zurückliegt, aber insgesamt verschiedene Namen und verschiedene Erfolge. Cool. Super coole Geschichte.
Ja.
Also du weißt, ich bin großer Fan davon zu sagen, wir fahren wirklich einen Weltcup. Und es ist nicht nur auf Europa konzentriert. Und in Nordamerika ist da wirklich auch viel vorangegangen jetzt. Ja, wir sehen es ja auch bei den Amerikanern, wo wir mal einen Bryce Bennett haben, der gewinnt, oder Ryan Cochran-Siegel, der eine olympische Silbermedaille holt. Jetzt tut sich in Kanada tatsächlich was. Und ja, man hat wenig Geld, aber mit solchen Leistungen wird man für Sponsoren natürlich interessant und dann kann da entsprechend hoffentlich eine Infrastruktur geschaffen werden, dass man auf diesen Leistungen aufbauen kann. Also sie haben auch innerhalb der kanadischen Strukturen jetzt, was den Skiverband und so angeht, ich weiß nicht, wie die aufgestellt sind, ob das so ist wie bei uns, müsste ich mich mal einlesen, aber sie haben da schon Werbung für sich gemacht, dass man in diesen Bereich, in die Alpinsparte, definitiv gerade bei den Herren wirklich Geld investieren sollte, weil da ist Riesenpotenzial da und cool. Also wir alle lieben Underdog-Geschichten und wenn es nicht so ist, dass im Endeffekt nur die Bedingungen dafür sorgen, dass jemand gewinnt, sondern man das aus eigener Kraft im Endeffekt schafft und da auch Podestplätze und so zusätzlich einfährt, mega cool. Freut mich.
Absolut. Potenzial ist ja grundsätzlich auch bei den Norwegern vorhanden und zwar zur Haufe meistens. Und beim Kilde ist mir aufgefallen, der hat sich so sehr über seinen ersten Sieg da gefreut. Also wie dann der Mottl-Meyer knapp dahinter war, der ist ja hochgesprungen, als ob's wirklich das Allerwichtigste wäre.
Ja, ja.
Also für den war das verdammt wichtig, wie der vorne geblieben ist. Das war richtig arg. Und auch eben dann auch wieder Crawford noch gekommen ist. Auch da hat er nochmal ordentlich gezittert. Das ist ein irrsinnig hoher Stellenwert für den.
Klar, ich meine, es ist zu Hause, ja. Fans sind da. So, mega cool. Ja, und er gewinnt natürlich dadurch auch die Kugel, die Super-G-Wertung. Also das ist ja der Doppelpack, den er da schnürt. Und ja, mega, mega emotional und super schön und cool zu sehen. Also mir hat's getaugt, gerade diese Emotionen dann da hinten raus. Der Crawford, boah, da hat er richtig gezittert, der Bursch, gell?
Ja, absolut. Und ein großer Name kommt den Norwegern natürlich abhanden. Der Kjetil Jansrud ist eben jetzt zurückgetreten, hat noch zwei Abfahrten, hat dann ordentlich gefeiert und hat sich das dann am Sonntag in Ruhe wahrscheinlich mit ein bisschen Kopfweh aus dem Zielbereich angeschaut. Es gab auf Instagram ein paar coole Fotos von dieser Feier. Und natürlich war das Windahl, der Axel Lenz Windahl, auch da und war auch in erster Reihe dabei beim Feiern, nämlich. da lässt er sich auch nicht nehmen. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, Tobias. Der Jansrud, der hat mehr Siege im Weltcup als Amott und als Schüss. Okay, gut, krass. Es gibt natürlich auch ein paar mehr Rennen wahrscheinlich im Vergleich, ja, über die Jahre. Zum Beispiel hat der Jansrud auch ein Parallelrennen gewonnen einmal, ja. Das gab es damals natürlich nicht. Von den Aktiven haben nur Pontyrot und Christoffersen mehr Siege im Weltcup, ja. Also das ist schon, und er hat natürlich auch Olympiagold, WM-Gold, er hat Abfahrtsweltcup gewonnen, er hat Super-G-Weltcup gewonnen. Das ist mir gar nicht mehr so bewusst gewesen. Du hast jetzt auch gesagt, krass, gell? Also es ist der ist noch ein bisschen für das, was er, Kitzbühel-Abfahrt hat auch gewonnen, für das, was der gewonnen hat alles, fast ein bisschen, der hat sich immer auch ein bisschen zurückgenommen oder ein bisschen, ja, der war gar nicht so der absolute Superstar, ja?
Ja, er war halt auch in einer Zeit unterwegs, wo es andere gab, die so mehr im Fokus im Endeffekt standen als er, ja? Graz und Swindal hat natürlich sehr viel überstrahlt und es fällt alles immer in die Ära Marcel Hirscher, ja? Und das sind dann halt die ganz großen Namen, die da im Endeffekt vorne weggehen, ja? Also deswegen, ja, aber macht ihn nicht minder sympathisch und habe ihn auch mal sprechen dürfen bei Olympia 2018, war extrem cool, sehr reflektiert und ja, guter Typ und ich glaube, der kann nicht nur gescheit Skifahren, der kann auch gescheit feiern. Ja,
da machen wir bei den Norwegern keine Sorgen.
Nein,
2010 hat er auch noch eine Olympiamedaille im Riesenslalom gewonnen, auch in der Disziplin, da hat er zwar nie ein Weltcuprennen gewonnen, aber auch da war er zumindest zu Beginn sehr, sehr stark. Ein großer Name, der da jetzt zurückgetreten ist. Was mir jetzt aufgefallen ist, weil eben die Kugel auch an Kilde geht und auch in der Abfahrt es jetzt wieder sehr danach ausschaut, dass sich das Kilde und Voits untereinander ausmachen. Da gibt es jetzt so 25 Punkte so in der Richtung Abstand zwischen den beiden vor dem letzten Rennen dann beim Saisonfinale. Der Matthias Mayer, der bleibt in seiner Karriere weiterhin ohne Kristallkugel. Ja? Also das ist schon irgendwie für mich ein bisschen bemerkenswert, dass der da nach wie vor drauf warten muss, ja, dass er immer Zweiter, Dritter wird in solchen Wertungen, aber irrsinnig viele Siege schon gefeiert hat, drei Olympiagoldene, aber eine Kugel fehlt ihm halt noch.
Ja, ich hab eine Idee, wie er die Kugel holt. Du machst einfach 18 Olympische Spiele in Folge, in einer Saison. Ja. Dann holt er dir jede Kugel.
Ja, stimmt. Ja. Vorzeitig, ja. Wahrscheinlich.
Dr. Thomas Bach findet bestimmt eine Idee, wie man das vermarkten kann. Ja. Also, wenn der das sehr jetzt gut hört, Grüße an dieser Stelle, ja. Thomas, dann ein paar Scheine gehen dann an uns hier.
Stimmt, der hört uns sicher zu, ja.
Unbedingt,
Sehr gut, ja. Trotzdem natürlich, Matthias Mayer, zweimal dritter Platz, zwei Podestplätze an diesem Wochenende auch wieder, sehr stark.
Was ist mit Kriechmeier, Lukas? Gibt es irgendeine Erklärung, warum es in der Saison echt nicht wirklich so, also er hat natürlich mal Wengen und so, schon Ausschläge nach oben, aber er war ja auch diese Konstante in der letzten Saison. Was weiß man, woran es hakt, was nicht stimmt?
Na, sagt er selber auch, dass er sich in diesem Jahr deutlich mehr erwartet hat. Natürlich nach Doppelweltmeister, Sportler des Jahres ist er bei uns. Der wollte da auf jeden Fall die Kugeln attackieren, gewinnen, im besten Fall beide. Ja, das ist, er kann sich selber nicht so ganz erklären, glaube ich. Das Wochenende hat auch jetzt wieder ganz schrecklich begonnen. Da gab es irgendwie einen Materialfehler. Da redet er auch nicht so intensiv drüber, aber da ist er, glaube ich, nicht einmal in die Punkte gekommen oder auf jeden Fall sehr weit abgeschlagen gewesen im ersten Rennen. Und dann, ja, geht das so dahin. Es will nicht so ganz klappen. Ich finde ja trotzdem, er fährt ja richtig gut. Es sind jetzt gar nicht so immer die groben Fehler dann dabei. Ja, es ist ganz schwer, ne? Also ich kann da auch keine Insights geben beim Vincent Griechmeier, und ich glaube, er ist selber intensiv auf der Suche danach, woran's hakt, ja. Gibt es noch irgendwas aus deutscher Sicht? Ich habe gesehen, der Simon Joch habe ich so im Kopf jetzt noch, ohne es vor mir zu haben.
Ja, super, super. Mit der Startnummer, er war auch einer in dieser ersten Abfahrt, der mit der Startnummer 44 sogar auf den 7. Platz noch nach vorne gefahren ist. Hat das Weltcup-Finale, das sind ja nur die besten 25 in der Disziplinwertung. Wir haben nur noch ein Abfahrtsrennen, das hat er leider knapp verpasst. Aber nein, der ist die große Hoffnung für die Zukunft. Und wenn man jetzt auch wieder sieht, was die in Anführungsstrichen älteren Erfahrenen machen, boah, das ist eine Saison echt zum Abhaken. Ja. Also so ein Romet Baumann pendelt sich regelmäßig um die 15 ein. Das war in der letzten Saison 5 bis 10 Positionen besser. Mhm. Andreas Sander ist völlig von der Rolle. Da geht es nicht mal mehr zu großen Teilen in die Weltcup-Punkte. Also der Vize-Weltmeister der Abfahrt ist nicht beim Weltcup-Finale dabei.
Aha.
Und das sehr deutlich. Er ist 33. In der Abfahrtswertung. Boah, das ist schon heftig. Also da muss man jetzt wirklich alles auf links drehen, und das sind super viele Komponenten, Material, Kopf, irgendwas scheint ja auch in der Vorbereitung, irgendwas scheint nicht gestimmt zu haben, ich weiß es nicht. Das bin ich gespannt, wie sie das aufarbeiten und aufwerten, und ja, deswegen ist genau sowas mit Simon Joches so extrem wichtig, und dass ein Thomas Dresen wieder zurückkommt, weil wenn du alles auch nur wieder auf eine Schulter dann legst bei Dresen, und die Schulter ist nicht die allerstabilste, wie wir wissen, wird's schwierig. Deswegen freut mich das mit Simon Jocher. Sowas bringt ihn natürlich dann auch nach vorne. Er hat jetzt das Weltcup-Finale tatsächlich knapp verpasst als 27. Wer weiß, mit Verletzungen oder Corona kann da vielleicht noch reinrutschen, wünschen wir niemanden. Und ja, Peppi Ferstl auch tatsächlich ein ganz, ganz solides Wochenende hingelegt. Und ja, jetzt sollen die Burschen nochmal das letzte Rennen dann im Endeffekt, die letzten Rennen in Courchevel fahren. Und dann muss man mal Inventur machen bei den deutschen Speedherren, weil was wirklich ein großes Versprechen vor der Saison auch in der Anzahl der Athleten war, hat sich so leider nicht bewahrheitet. Und wenn ich es durchgehe, ich glaube, sie haben keinen einzigen Podestplatz geholt in der ganzen Saison. Ich erinnere mich an keinen. Und das ist sehr ernüchternd.
Vielleicht holen sie sich ja wen aus Österreich. Dazu vielleicht später mehr. Was ich jetzt noch, ich nehme jetzt wieder ein bisschen Spannung raus, schon zu Beginn, was deppert ist, aber der Kilde wird nicht in Kranjska-Gora fahren, was ich ein bisschen schade finde, weil Marco Odermatt nicht mehr so den Status hat oder die Ausstrahlung eines unantastbaren Überfliegers.
Also Kvitfjell ist schon auch eine Strecke, da braucht es Erfahrung. Die ist er noch nicht oft gefahren. War letztes Jahr Kvitfjell?
Weil da ist dann abgesagt worden, zum Beispiel der Super-G. Ist das letzte Rennen abgesagt
worden. Genau, ein Jahr davor war Corona, da waren keine Rennen dort. Also es ist eine Strecke, die man schon kennen muss auch. Das ist ein Faktor. Der andere Faktor ist, da gab es ein bisschen Zoff innerhalb des Teams. Was heißt Zoff? Also er hat sich schon auch echt beschwert in Sachen Super-G, dass der Trainer im Endeffekt mehr für Beat Feuz und für Hintermann gesetzt habe. Ja, Manfred Wiedauer ist der Trainer und der Kurssetzer. Der ist Co-Trainer im Schweizer Abfahrtsteam. Und er hat dann wirklich auch gesagt, so, der hat für Nils und für Bert gesetzt und nicht für mich. Also er hat eine direktere Kurssetzung im Super-G gesteckt. Nicht die eher technische Variante, die ja Odermatt dem Riesenslalom-Olympiasieger natürlich viel mehr zu Passe spielen würde. Und das ist sicherlich auch so eine Komponente, die mit reinspielt. Aber gut, es war das letzte Rennen, ja, es war der Super-G. Da ist er aber stärker als in der Abfahrt und mei, er darf auch mal ein Wochenende haben, wo es nicht so glatt läuft. Die große Kugel kannst du trotzdem verschicken. Ja.
Ja.
Und es ist natürlich auch für ihn eine extrem kräftezehrende Geschichte, die ganze Saison. Ja, weil wenn du natürlich um diese große Kugel mitfährst, kannst du ja gefühlt auch kein Wochenende auslassen. So, und du musst immer da sein, du musst immer unter Spannung sein und es ist immer ein gewisser Grunddruck da. So, und dass sowas dann irgendwann auch hinten raus dann sich mal bemerkbar macht, ist, denke ich, menschlich und es ist gut, dass es menschlich ist, weil noch so eine Hirscher-Ära jetzt, die so beeindruckend das war, ich glaube, das würde dem Skisport auch nicht gut tun, wenn wir jetzt 8 bis 10 Jahre in Folge Odermatt mit 500 Punkten Vorsprung im Gesamtweltcup hätten. Wäre nicht gut.
Ja. 189 Punkte sind jetzt Abstand und in Kranjska-Gora gibt es 2 Riesenslaloms, habe ich jetzt nochmal nachschauen müssen, gar kein Slalom. Den Slalom gibt es ja schon Mittwochabend in Flachau noch und dann eben das Saisonfinale in Courchevel-Méribel, wo es einmal alles gibt. Gut, ich würde sagen, lieber Tobias, wir ziehen einen Schlussstrich und Quidfiel auch. Machen noch mal eine Pause.
Haben wir einen Felix der Woche verteilt?
Noch nicht. Können wir jetzt sofort machen.
Na, dann
gib mal. Ich glaube, wir haben dieselbe Idee nämlich, oder?
Ach so, ich würde dem kanadischen Team geben, so stellvertretend.
Okay, sehr gut.
Du, ja. Jetzt du deine Idee?
Ich hab doch noch eine andere Idee. Wir haben das nämlich schon intern mal beschrieben. Der Eric Arvidsson, ein US-Amerikaner im Speed-Team, der ist im Training in Quidfiel. So knapp am Felsen vorbeigekracht, dafür hat er vollkommen das Sturznetz dort mitgeräumt. Es gibt so eine Kameraeinstellung, wo sie extrem knapp an der Kamera vorbeifliegen und wo man eigentlich nicht so wirklich sieht, aber man sieht nur, dass sie extrem knapp am Netz, rechts vom Netz landen. Und genau bei dieser Stelle ist er im Training ins Netz reingeflogen. Gut, dass er ins Netz reingeflogen ist, weil links davon ist sofort der Felsen. Also das hat irrsinnig arg ausgeschaut. Auf Instagram kann man sich diesen Trainingssturz noch anschauen. Boah, das war 1 Meter weiter links und der wäre da in den Felsen gekracht, glaube ich. Also unglaublich. Und wenn das kein Felix der Woche ist auch, der hat da erst nicht viel Glück gehabt, ja. Eric Arvidsson, Legende. Dem ist nichts passiert, der ist aufgestanden und mit am Kopfschütteln davongegangen, weil er sich geärgert hat über seinen Fehler. Das war eine verrückte Szene im Training. Ja. Gut, aber dann jetzt die Pause und dann widmen wir uns noch ein bisschen ausführlicher den ganzen Personalrochaden im ÖSV.
So, wir sind zurück bei Après-Ski, dem Alpin-Podcast, und wechseln hier jetzt die Rollen, weil, Lukas, ich habe dir eine Sonderaufgabe mitgegeben. Es tut sich einiges im österreichischen Skiverband. Mhm. Wir haben sehr, sehr viel Diskussionen jetzt auch gesehen, man hat viel gelesen. Ich fand mit Worten, die sehr klar waren, dafür, dass man es öffentlich kommuniziert, dass da einiges im Argen liegt. Und nimm du uns doch jetzt mal mit, was genau ist passiert, welche Position betrifft es? Und dann würde ich sagen, gehen wir später vielleicht auf ein paar Hintergründe ein.
Mhm. Ich beginne mit dem, was wir wissen und was wirklich gesicherte Information ist, sozusagen. Herbert Mandl, das war die erste Meldung in dieser Woche. Herbert Mandl kommt zurück zum ÖSV. Das war früher jahrelang Cheftrainer bei den Frauen, mit wirklich den ganz großen ÖSV-Frauen gearbeitet, früher schon einmal. Und der soll die Gesamtverantwortung für den Alpinbereich übernehmen. Der war zuletzt Akademieleiter in Tirol und übernimmt eben jetzt diese Rolle. Gesamtverantwortung für den Alpinbereich. Diese Rolle hat aktuell Patrick Rimmel inne. Das ist irgendwie schon ein Mann im Hintergrund, den kennt man jetzt nicht so gut, finde ich. Tritt jetzt nicht öffentlich regelmäßig auf. Der verliert dadurch einmal diesen Job. Also der müssen dann schauen, ob es den irgendwie, wo sie den weiter behalten können und wollen. Der Patrick Rimmel, der war früher in Kanada lange und in den USA dabei, hat auch mit Von und Mancuso lang gearbeitet. Also auch ein erfahrener Mann eigentlich. Und dann, ja, jetzt das Konkrete oder das wirklich Interessante. Dann ist der Christian Mitter, der Cheftrainer bei den Frauen, gekommen und hat gesagt, er hört auf mit Ende der Saison. Und dann, wie das oft so ist, ja, der Vertrag läuft einfach aus, da ist jetzt nichts, ja, will halt einfach nicht mehr und ich finde, er widerspricht sich ein bisschen, aber dazu kommen wir gleich. Und dann eigentlich, glaube ich, eh nur einen Tag später hat es geheißen, auch der Andreas Puelacher, der Cheftrainer bei den Männern, hört auf. Und ja, das ist schon spannend, dass es jetzt bei beiden eben so weit ist, dass sie nicht mehr weitermachen. Wo man auch sagen muss, und das ist auch noch gesicherte Information jetzt, also der Zeitpunkt nach Olympia, 3 Jahre vor einer Heimweltmeisterschaft in Saalbach, etwas Neues aufzubauen, dann neu zu starten, ist ja grundsätzlich schwer in Ordnung, glaube ich. Ein guter Zeitpunkt wahrscheinlich und macht auf jeden Fall Sinn. Aber das ist dann eben doch, ja, so viel ist, ist spannend, ja.
Absolut. Also es ist ein Zeitpunkt, der im Wintersport natürlich immer gerne gewählt wird. Mhm. Ja? Weil da beginnt im Endeffekt die Olympiade. Das ist die Zeit zwischen Olympischen Spielen.
Sehr gut.
Und da hat man natürlich jetzt auch Möglichkeiten, Dinge neu aufzubauen und zu strukturieren. Also im deutschen Biathlon gibt es jetzt einen neuen sportlichen Leiter zum Beispiel. Das ging sehr sauber über die Bühne und da hat man sich bedankt für die gute Arbeit. Und es hieß, dass Bernd Eisenbichler, der ehemalige sportliche Leiter, da aus freien Stücken aufhört und Felix Bitterling jetzt vom Weltverband IBU das Ganze dann übernimmt und man da jetzt perspektivisch dann in Richtung 2026 was aufbauen will. Hast du das Gefühl... Ich hab's nicht, dass das beim österreichischen Skiverband genauso eine saubere und normale Trennung, die man ja zu entsprechendem Zeitpunkt rational auch ganz nüchtern begründen und durchziehen könnte. Hast du das Gefühl, dass das eine so rationale Geschichte ist im ÖSV?
Habe ich schon deswegen nicht, weil zum Beispiel der Andreas Puelacher das zugibt. Es gab harte, aber faire Diskussionen. Also ganz blöd sind sie ja nicht und gehen da jetzt mit Kritik. Das würden sie nie tun. Aber es gibt immer so zwischen den Zeilen schon etwas. Und da sind wir jetzt eben dann im Bereich von, was wir nicht mehr wissen, sondern was wir teilweise interpretieren und was wir eben auch einfach nur hören. Andreas Puelach hat gesagt, es gab eine harte, aber faire Diskussion, vor allem mit ÖSV-Sportdirektor Alpin, Toni Giger, und da ist jetzt auch schon, es gibt einen Gesamtverantwortlichen für Alpin, es gibt einen Sportdirektor für Ski Alpin, es gibt einen Cheftrainer Frauen, Cheftrainer Männer, also es ist eigentlich auch ziemlich spannend. Ich würde das Organigramm, also ja, das kann man ja eh auch sehen auf der Homepage, aber ich würde es halt auch gerne mal ein bisschen besser verstehen noch. Irgendwie ist das ja alles immer, ja, das steht halt dann da, was macht da wirklich wer ganz genau, gibt ja dann noch im Präsidium auch, soll der Patrick Ortlieb jetzt sein, also es gibt ja die Roswitha Stadlober, die ist die ÖSV-Präsidentin seit gar nicht allzu langer Zeit noch, aber da heißt es auch, dass der Patrick Ortlieb noch eher für die Alpinen auch eine große Rolle übernommen hat. Ja, also die arbeiten alle dran irgendwie. Und das ist dann auch, der Christian Mitter hat dann auch gesagt, schau, das ist, es wird ja erst nicht professionell gearbeitet, aber das Problem beim ÖSV ist hin und wieder, dass man ein bisschen zu viel macht und nicht ein bisschen mehr auf die Basics schauen, wäre nicht schlecht. Das ist also auch, er hat auch nur angedeutet, aber natürlich nennt er da überhaupt keine Details. Und dann sagt der Christian Mitter auch noch, ich hätte gern, dass ich wieder mit motivierten Athletinnen oder Athleten zusammenarbeite. Und dann fragt man natürlich, okay, aber ist das leicht im ÖSV nicht der Fall? Nein, nein, das habe ich ja nicht gesagt. Das sind natürlich auch alle sehr motiviert, aber ich will halt, dass... aber warum sagt er das dann? Also irgendwie ist das schon auch... Christian Mitter gilt auch als sehr direkter Typ, das haben jetzt auch noch Sportlerinnen gesagt über ihn, sehr direkt, aber sie haben alle gesagt, das ist sehr schade, dass er geht, die sind natürlich auch nicht, das sagen natürlich auch das, was man sagen sollte in so einem Zeitpunkt. Was spannend war, ist, dass er es nicht den Athletinnen gesagt hat, der Mitter, also er hat das dann in den Medien gesagt und er hat das so erklärt, das wäre sehr kompliziert, dauert einen ganzen Tag, bis es jeder einzelnen Athletin sagt, deswegen lieber gleichzeitig und über die Medien. Das finde ich auch...
Ratscht er da mit jeder Athletin 3 Stunden? Also ja, macht man ja nicht. Ja. Da kann man sich ja 10 Minuten zusammensetzen.
Teambesprechung,
oder eine Teambesprechung machen. Ja, sie alle zusammenholen, zur Not über einen Videocall und dann ist gut. Ja.
Ganzen
ist
Tag.
Die Geschichte erledigt. Also ja, habe ich auch gelesen und fand ich strange. Genau. Ja.
Und was so von den Athletinnen noch kommt, ist, das Timing war ein bisschen unerwartet. Das ist jetzt doch so vor dem drittletzten Rennwochenende in der Saison kommt, war spannend. Die Roswitha Stadlob hat gesagt, sie ist angerufen worden von Christian Mitter, wie sie sozusagen am Weg nach Oslo war zu den nordischen Bewerben und er irgendwie auf dem Weg nach Lenzerheide war, hat er sie angerufen und ihr Bescheid gegeben und das fand sie recht fair und gut, dass sie das wissen, aber ja, es war jetzt auch nicht unglaublich viel Zeit davor. Ja. Und
das hat keinen halben Tag gebraucht, oder? Um die Präsidentin zu informieren.
Glaub nicht, ja. Glaub nicht, ja. Also, ja, da ist schon irgendwas. Es soll auch, man kann das nicht festmachen, es gibt keine Beweise, keine Gründe, aber dass es mit Toni Giger auch einen sicher übermotivierten Menschen gibt im Amt des Sportdirektors für Alpin beim ÖSV ist bekannt und spielt vielleicht auch eine Rolle.
Was glaubst du, welchen Einfluss könnte das Sportliche spielen? Also es ist jetzt ein bisschen spekulativ, aber mein Gefühl gerade bei den Damen im ÖSV, es ist nichts vorangegangen. Ja? Also mit Abstrichen Katharina Linsberger sehe ich keine Siegfahrerin im österreichischen Skiverband bei den Damen. Und das muss eigentlich schon der Anfang sein. Und ich glaube, also so ist mein Empfinden, dass da einige Nationen einfach deutliche Schritte nach vorne gemacht haben und beim ÖSV gefühlt ist die ganze Geschichte so stagniert. Also mit Niki Schmidhofer, mit diesem bösen Sturz, war irgendwie so eine Zäsur drinnen, ja, dass du letztlich nur noch eine Linsberger hattest, die hinten raus Saisonende eigentlich letztes Jahr nur eine Phase hatte, wo du eine Siegfahrerin dabei hattest. Ist mein Eindruck von außen.
Ja, du hast schon recht. Also ich finde, man kann da ziemliche Parallelen ziehen. Bei den Frauen hat man sicher Katharina Liensberger als mögliche Kandidatin auf eine mittelfristig Kandidatin für den Gesamtweltcup positionieren wollen. Und bei Marco Schwarz war es genau ähnlich. Ja? Das sind die zwei. Und bei beiden hat es halt einen Vorfall gegeben. Marco Schwarz hat sich einen Knöchel verletzt. Liensberger ist mit Corona irgendwie dann nicht mehr zurechtgekommen. Einige Male krank gewesen. Das ist halt bei beiden irgendwie in die Hose gegangen. Und dann, sonst gab es jetzt, ich finde, wenn ich so überlege, wer sind so die Aufsteiger beim ÖSV in dieser Saison? Das ist Daniel Hemmetsberger, hat sich etabliert als guter Fahrer im Speed. Er ist jetzt hat jetzt nicht 3 Rennen gewonnen, aber er ist jetzt da vorne dabei. Dann gab es solche Leute, wie die zum ersten Mal aufs Podest gefahren sind, wie Raphael Haser. Okay. Bei den Frauen, die Conny Hütter, die nach der 6. Verletzung siegen kann wieder. Aber es ist halt keine junge Athletin. Da gibt es halt so, bei den Frauen gibt es dann so austauschbar im Sinne von, was die Platzierungen halt betrifft. Dann ist wieder die mal Vierte jetzt bei dem Rennen, dann ist die, dann springt die andere ein. Also da gibt es halt immer wieder, ich habe jetzt keine überragenden dann, ja, die regelmäßig jetzt um Siege mitfahren. Und das habe ich mich dann auch gefragt, ist da jetzt irgendwie das Sportliche noch, da irgendwie dann tatsächlich die ausschlaggebende Rolle?
Also du hast natürlich den ultimativen Aufsteiger jetzt, weil es irgendwie schon selbstverständlich war und wir viel gesprochen haben über Johannes Strolz, aber da ist man ja im Endeffekt mehr oder weniger durch Glück dazugekommen, weil er nicht in diesem Bereich war, den man gezielt fördert und sagt, das sind gezielt Athletinnen, Athleten, die wir an die Weltspitze führen wollen. Und der Johannes Strolz hat es mehr oder weniger aus eigener Kraft geschafft, sich da oben reinzubeißen. Aber genau diesen Kader, den du weiterentwickeln willst, da ist gefühlt nichts vorangegangen.
Genau, weil das andere ist ja wieder Nachwuchsarbeit, ne? Da muss man dann eigentlich sagen, ja, das ist ja eigentlich nicht die Aufgabe von den Weltcup-Athleten, sondern die, weiß nicht, für mich ist die Aufgabe von einem Christian Mitter, dass er die ganzen aus der zweiten Reihe über 3 Jahre dann zu Podestfahrerinnen macht und beim Puelacher natürlich genauso. Also da muss halt eben, dass der Hemmetsberger und der Haser jetzt zum ersten Mal Podestplätze eingefahren haben, finde ich, ist schon, kann er sich schon irgendwie in sein CV schreiben und beim Mitarbeiter Gespräch erwähnen, ja. Das finde ich schon ganz gut, ja. Also vielleicht noch kurz, wie geht es jetzt weiter, ja? Also es gibt jetzt diesen Männerposten, da ist jetzt interessant, dass der Marco Pfeiffer, das ist ewig lang schon der Techniktrainer, ja, im ÖSV, der hat Interesse bekundet, der hat gesagt, er möchte sich weiterentwickeln, der hätte Lust drauf, also ja, vielleicht wird es der ist jetzt der Kandidat und eben dieser Patrick Rimmel, ja, der diese Stelle von Herbert Mandl, die Stelle, die der Herbert Mandl jetzt macht, dass der Patrick Rimmel vielleicht die Frauen übernimmt, ja, als Frauenposten. Das ist jetzt einmal so, sind die ersten Namen, die genannt wurden. Zuerst hieß es gibt eine Klausur im April, wo der ÖSV das bekannt gibt. Und jetzt habe ich gelesen, noch glaube ich heute sogar in der Tiroler Tageszeitung, dass der Herbert Mandl sowieso schon gesagt hat, na, bis Saisonfinale muss das schon klar sein, wer da nachkommt. Also da macht man sich dann doch wieder einen Stress. Ich bin gespannt, ja, ob es jetzt ist oder erst Mitte, Ende April, ist ja, glaube ich, auch relativ wurscht. Aber ja, sie sind auf jeden Fall auf der Suche. Ganz kurz noch zum Andreas Puelacher vom Männer-Cheftrainer, der jetzt zurücktritt. Der sagt, der ÖSV will ihn halten und er selber ist nicht müde, er ist nicht ausgebrannt, er will auch nicht in einen Bürojob zurückkehren. Dann frage ich mich aber, okay, warum hören sie jetzt auf? Weil der ÖSV will eh weiterarbeiten zusammen und der Puelacher will auf jeden Fall auf der Piste weiterarbeiten. Aber eben, also der spricht dann von harten Diskussionen, die geführt wurden. Da will man eben einen neuen Weg gehen. Und beim Christian Mitter, was macht der jetzt? Das ist jetzt schon sehr spannend, weil da hat es kurz auch geheißen, sogar im ORF in der Übertragung, vielleicht geht er zum Team Schifrin. Ja? Das ist ja auch recht interessant. Ich finde ja sehr spannender Typ grundsätzlich. In der Swindal-Doku, die habe ich mir jetzt letztens angeschaut, war er zu sehen. Der war ja lang in Norwegen und da ist er dann auf einmal in so Teambesprechungen vorne gestanden. Das fand ich ganz lustig, dass man den dann dort wieder entdeckt hat. Und hat er lange erfolgreich in Norwegen gearbeitet. Und eben, wie gesagt, jetzt sagt er so ein bisschen Widersprüchliches. Er deutet so ein bisschen an, dass es da was geben könnte, aber dann blockt das ab und will überhaupt nur, will nicht drüber reden. Also ein sehr direkter Typ und vielleicht geht er zum DSV, wer weiß.
Für gute Leute haben wir immer Platz, allen Dingen auch aus Österreich, haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, ja. Herzlich willkommen.
Genau, aber das ist natürlich reinste Spekulation jetzt, gibt es keinen Anhaltspunkt, dass der zum DSV gehen könnte, also das ist einfach nur meine Idee gewesen jetzt.
Der größte Vorteil, wenn er zum DSV zu den Damen gehen würde, ja, wenn er da dann irgendwann aufhört, da braucht er nicht einen ganzen Tag, um das jeder Weltcup-Athleten zu erklären, weil das sind ja eh nur 2 oder 3. Ach, also es wäre eine sehr effiziente Lösung für ihn.
Naja, vielleicht, ja. Schauen wir. Okay, aber so viel dazu. Also da ist doch ein bisschen Tempo reinkommen. Fand ich ganz spannend. Bin gespannt, wer dann nachkommt und wie das dann klappt und wie sich die alle einfügen und wie sich die alle auch, ja, generell tut sie ein bisschen mehr mit dem neuen Präsidium und so im ÖSV. finde ja, dass Roswitha Stadlober einen guten Job bis jetzt macht. Natürlich, letzte Woche war sie ein bisschen unglücklich, weil sie am Montagabend in einem TV-Interview bei Servus TV, glaube ich, gesagt hat, es ist gut, dass russische, belarussische Athleten bei Paralympics unter neutraler Fahne starten, das ist gut. Und dann einen Tag später, wo es das Paralympische Komitee sie ausgeschlossen hat, hat sie auch gesagt, es ist gut, dass sie ausgeschlossen wurden. Also das war sehr unglücklich. Ich verstehe natürlich, was sie meint, weil sie vor allem die Tochter, die Theresa Stadlober, hat sogar eine russische Trainingsgruppe, also die, weil die ist ja ganz allein, das jetzt, wird jetzt vielleicht zu weit führen, aber die hat viel mit russischem Langlaufteam trainiert und deswegen kennen die persönlich einfach ein bisschen besser und ja, die sehen natürlich das Schicksal dann von den einzelnen Sportler und Sportlerinnen, aber ja, wenn man die Schicksale in der Ukraine sieht, natürlich braucht man eh nicht drüber reden. Ja, ist was ganz was anderes. Ja, aber mal schauen, wie es im ÖSV weitergeht. Sehr spannend auf jeden Fall. Da tut sich einiges und es wird auf jeden Fall noch in den nächsten zwei Wochen drüber geredet werden, weil es der ÖSV ist und weil es in Österreich wichtig ist oder wichtig gemacht wird. Ja. Genau, so viel dazu. Tobias, hast du noch was auf dem Herzen?
Na, also Flachau, wie gesagt, jetzt heute ist Dienstag, morgen am Mittwoch dann Riesenslalom, Slalom der Damen in Ore und zweimal Riesenslalom in Kranjska Gora der Herren. Schauen wir es uns an und dann quatschen wir nächste Woche wieder, Lukas, oder?
Sehr gut, so machen wir es. Es laufen natürlich auch die Paralympics, nebenbei noch die Junioren-WM. Also es ist eigentlich irrsinnig viel los aus Alpiner Sicht. Schaut sich das auch an. Ich habe bei Paralympics Wahnsinn, größten Respekt davor, wie sich die runterhauen. Und ich habe einen gesehen aus Österreich, der ist 22. geworden und er ist beim ORF-Interview in Tränen ausgebrochen, weil er so froh ist, dass er dort mitfährt. Es ist ein Wahnsinn. Was die leisten, nicht schlecht. Irre. Ja, wenn euch das gefallen hat, wenn ihr irgendein Feedback habt an uns, dann schreibt es uns auf Twitter, Facebook, Instagram unter Après-Ski-Podcast könnt ihr uns da finden. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns schreibt, wenn ihr in Kontakt tretet mit uns. Bis dahin, wir melden uns in der nächsten Woche wieder. Servus!